Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, sie werden lauter, sie werden gewalttätiger und sie werden zunehmend von Rechtsextremisten instrumentalisiert. Seit einigen Tagen wird lauthals diskutiert, aus diesem Grund gegen den Messenger-Dienst Telegram härter vorzugehen, über den viele Proteste organisiert bzw. mobilisiert werden. Denn dort auf Telegram ist es sehr einfach, sich einer radikalen Gruppe anzuschließen. Aus vielen Reihen der Politik kommen daher Rufe, Telegram die Bandagen anzulegen. Auch die Innenministerin Faeser verspricht ein hartes Vorgehen. Allerdings ist die große Frage, wie das denn überhaupt gehen kann. Jan Ratje ist Mitgründer des Thinktanks CEMAS, der sich mit Verschwörungsideologien, Antisemitismus und Rechtsextremismus beschäftigt. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Herr Ratje.
Guten Abend.
Für wie gefährlich halten Sie Telegram denn in diesem Zusammenhang?
Telegram hat sich als der zentrale Austauschort, das zentrale soziale Medium der aktuellen Proteste herausgebildet. Und deshalb ist Telegram von entscheidender Bedeutung, denn auf Telegram können Sachen gepostet werden, die beispielsweise auf den gängigen größeren Social Media Plattformen wie YouTube, aber auch vor allen Dingen Facebook dann gelöscht worden wären.
Okay, das heißt, auf Telegram herrscht mehr Freiheit, ja, also weniger Eingriffsmöglichkeit.
Nun ja, einerseits herrscht mehr Freiheit, aber das Ganze ist in gewisser Weise dialektisch zu verstehen. Also es herrscht auch keinerlei Moderation oder nur ganz geringe Formen von Moderation, gerade was rechtsextreme Inhalte, aber auch Gewaltaufrufe aus dem Milieu angeht. Das heißt, Aufrufe zur Gewalt, Aufrufe auch zu illegalen Versammlungen, Aufrufe, doch die mutmaßlich Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und das auch mit Gewalt zu tun, finden sich dort ungelöscht und für jedermann und jede Frau auffindbar.
Wie einfach ist es denn für Privatpersonen, an die Inhalte ranzukommen? Es sind nur ein paar Klicks, ne?
Es ist relativ simpel. Wenn man hier einfach nur die Suchfunktion nutzt, kann man relativ schnell immer weiter in verschwörungsideologische Tiefen hinabsteigen, immer weiter in diese Chats und so weiter kommen. Ganz praktisch bedeutet das auch, dass Menschen eine Nachricht weitergeleitet bekommen können zu einem Link, zu einem Posting auf Telegram und dann dort sich weiter verfangen können. Denn es ist dort gang und gäbe, ganz besonders innerhalb dieser verschwörungsideologischen Milieus, auch untereinander die Inhalte sehr, sehr häufig zu teilen.
Heißt aber auch, dass Sicherheitskräfte doch da relativ leicht in die Gruppen einschleusen könnten, oder?
Grundsätzlich kann man sagen, dass gerade auch Polizei und Ermittlungsbehörden recht spät erst das Internet als einen Raum anerkannt haben, in dem Gewaltaufrufe auch durchaus zu physischen Konsequenzen außerhalb des digitalen Raums führen können. Und dieser Prozess ist leider immer noch im Gange, dass halt hier Kompetenzen notwendig sind, gerade auch bei Polizei und Ermittlungsbehörden, diesen Raum zum einen ernst zu nehmen und zum anderen auch zu verstehen, wie diese Form der Kommunikation dort funktioniert.
Jetzt ist ja, wie gesagt, der politische Aufschrei momentan sehr groß. Wie könnte man denn politisch da jetzt dagegen vorgehen?
Also zum einen gibt es ja Andeutungen gerade auch vom Bundesjustizministerium und auch von den Innenministern, jetzt Telegram verstärkt auch auf die Agenda zu nehmen und es auch beispielsweise im Rahmen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes zu adressieren. Das ist schon mal ein richtiger Schritt. Problematisch ist es aber, dass Telegram beziehungsweise die Firma hinter Telegram überhaupt nicht greifbar ist für den deutschen Staat. Und hier muss nach weiteren Lösungen gesucht werden, wie eben dann auch Maßnahmen verfangen können gegen Telegram. Beispielsweise, wenn dort Hassbotschaften, Drohungen, Mordaufrufe, Gewalt, Antisemitismus, Holocaustleugnung etc. gepostet werden, dass es auch diese Inhalte dann gelöscht werden können und Betroffene geschützt werden können. Und zum anderen, dass die UrheberInnen dieser Posting auch zur Rechenschaft gezogen werden können.
Mhm. Was ist denn jetzt Ihre konkrete Forderung oder Ihr Wunsch?
Ich würde sagen, es ist zum einen schon einmal vernünftig, auch Telegram als Social-Media-Plattform wahrzunehmen und damit auch dann im Rahmen des NetzDGs adressieren zu wollen. Das kann aber nicht der letzte Schritt sein. Und zum anderen wäre es sicherlich wichtig, eben dem Gründer von Telegram und der Firma hinter Telegram habhaft zu werden, damit eben auch dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz und die Konsequenzen, die daraus letztlich auch resultieren, angewandt werden können.
Herr Rathje, Ihre Kollegin Pia Lamberti, die hat angedeutet, dass wir als Gesellschaft im Umgang mit den verschwörungsideologischen Protesten nicht dazugelernt haben. Würden Sie ihr da zustimmen?
Also was meine Kollegin da meinte, ist, dass wir in gewisser Weise immer noch am Erkenntnisstand oder beziehungsweise am Debattenzustand von vor 1,5 Jahren verhaftet sind. Das halte ich auch weiterhin für problematisch. Ich habe mich in der Vergangenheit auch schon mit den sogenannten Montagsmahnwachen für den Frieden auseinandergesetzt, jetzt vor 6 bis 7 Jahren, als die losging. Und auch dort war es ein ähnlicher Verlauf. Und wir reden immer noch von Radikalisierungsprozessen, die stattfinden, aber das hatten wir schon mal vor 1,5 Jahren. Von daher sind wir jetzt an einem ganz anderen Schritt. Diese ständige Eskalation, sowohl verbal als auch Drohung, als auch in den Aktionen, die wir sehen können, sollten uns jetzt auch nicht besonders erschrecken, denn alle, die sich mit diesem Milieu eben, sei es von Beginn der Pandemie an, seit der aktuellen Gründung der Proteste beschäftigt, aber auch schon davor, hat auch sehen können, dass wir eigentlich hier es mit einem Milieu zu tun haben, das sich auch durch den staatlichen Repressionsdruck weiter radikalisiert hat. Wir hatten bereits einen Mordfall, der dem Milieu zuzurechnen ist, der Oberstein, also von einer Person, die mutmaßlich aus diesen Kreisen gekommen ist. Von daher ist das jetzt auch nicht noch eine weitere Eskalation, sondern wir sehen, dass es immer wieder Wellen gibt, in denen eben Menschen aus diesem Milieu Gewalt anwenden und bereit sind, Gewalt anzuwenden.
Wo Sie jetzt gerade die Montagsdemonstrationen erwähnt haben, da könnte man jetzt sagen, ja, um die ist es ja recht still geworden. Wie ordnen Sie denn diese aktuellen Proteste ein? Ist das sozusagen eine Welle, die jetzt einfach höher ist, eine Fortsetzung dieser Protestler, oder ist das etwas Neues?
Nun, streng für sich genommen ist das natürlich etwas Neues, aber strukturell sehen wir, dass es hier Überschneidungen gibt und auch größere Ähnlichkeiten mit den Montagsmahnwachen. Also die mehr von der großen Verschwörung, die geteilt wird. Wir sehen zum Teil die identischen Akteure und Akteurinnen, die damals aktiv waren, auch in der aktuellen Bewegung wieder ganz vorne mit dabei. Sei es beispielsweise Jürgen Elsässer und sein Kompaktmagazin oder auch Personen wie Ken Jebsen und sein Mediennetzwerk, was er dort gesponnen hat. Und solche Proteste bewegen sich in Wellen. Aktuell haben wir ein Thema, das sehr aufwühlend ist. Es gibt nicht nur eine globale Pandemie, die alle Gesellschaften betrifft, sondern es gibt auch den besonderen Umstand, dass Grundrechte reell eingeschränkt sind und Menschen unter den Bedingungen der Pandemie auf eine besondere Art und Weise leiden. Und das kann von diesen Gruppierungen, die bereits seit Jahren aktiv sind, dann genutzt werden, um weiter Verschwörungsbotschaften und weiter Schuldige zu benennen.
Der Politikwissenschaftler Jan Rathje über Querdenker und andere Rechtsextremisten und die Diskussion um die Social-Media-Plattform Telegram.